Hallo Florian.
Hallo Alexander.
Ja, genau, lange nicht gesehen. Ja, jo, da sind wir hier auf dem Podcast Wach und Offen und nehmen mal die erste Folge auf. Ich bin ein bisschen aufgeregt und so, aber wir schaffen das schon, denke ich.
Okay, ja. Also ich übergebe mich vertrauensvoll in deine Hände. Ist schön, ja. Dass es dein erstes Mal mit mir ist, das finde ich gut.
Ja, das ist, genau.
Ja, was hast du denn vor? Erzähl mal.
Ja, also der ganze Podcast geht eigentlich darum, dass ich ein bisschen bei der DBU aktiv bin und wir überlegt haben, was können wir denn machen, um Buddhismus ein bisschen, ja, den Leuten näher zu bringen, sagen wir es mal so. Und
Greifbarer
zu machen, ja, ein bisschen menschlicher zu machen, genau, nicht so abgehoben und so. Beziehungsweise das war meine Idee, genau. Wir versuchen einfach oder wir überlegen, wie wir ein bisschen mehr an jüngere Leute kommen oder auch mittleres Alter oder was auch immer. Und da ist bei mir die Idee zu dem Podcast entstanden. Und die Grundidee ist, dass ich eigentlich nicht so sehr auf die Lehre gehen will. Natürlich auch, wenn sich das ergibt. Wir sind ja Buddhisten, genau. Wir üben den Dharma. Können da auch ruhig mal abschweifen und so, aber eigentlich geht es eher darum, was das für Menschen sind, die sich auf den Weg gemacht haben.
Das ist eine ganz gefährliche Frage, ne?
Ja, genau. Jede Menge gefährliche Fragen gibt es da. Ja. Und da sag du.
Nee, weil vor allem, wenn man sich so auf den Weg macht, ne, am Anfang, man liest so Bücher und das ist so idealisiert und so hochtrabend und dann lernt man diese buddhistischen Menschen kennen und dann denkt man sich, oh verdammt, das sind ja auch nur Menschen.
Genau. Also, ja, ja, so richtige Menschen.
Genau. Ja, es menschelt.
Ja, und ich durfte jetzt viele kennenlernen und da dachte ich, das lohnt sich, die mal zu fragen, ob die mal mit mir reden wollen und das auch mal in die Öffentlichkeit tragen. Genau, sind viele interessante Menschen bei. Viele menschelnde Menschen, genau. Ja. Jo, und da habe ich jetzt für die erste Folge mir ein einfaches Ziel ausgesucht, das ist der Florian. Genau.
Ja, ich saß hier schon. So rum.
Genau.
Dachte ich, nehme den mal mit. Okay, gut. Ja, gut. Wie gesagt, ich überlasse mich ganz dir. Mach mit mir, was du willst.
Okay. Muss ich noch halb 18 dran schreiben nachher. Genau. Ja, ich habe so ein paar Fragen. Mal gucken, ob das eine Tradition wird oder nicht. Ich habe hier, weißt du was, wir können das mal, genau, du darfst dir selbst eine Frage aussuchen. Ich brauche erstmal eine Zahl zwischen 1 und 5.
3.
3, okay.
Und dann wir gehen den mittleren Weg.
Ja, genau in der Mitte. Das ist gut. Und dann eine Zahl zwischen 1 und 6.
4.
4. Okay, was haben wir? Okay. Also der Cluster oder das Ding ist Identität und kulturelles Gepäck. Und die vierte Frage ist, welches Klischee über Buddhisten in Deutschland nervt dich am meisten, weil gerade ein kleines bisschen Wahrheit darin steckt?
Das ist eine gute Frage. Welches Klischee? Ich glaube, ich kenne gar nicht so viele Klischees. Also das habe ich ja eingangs schon gesagt, von wegen, dass man Buddhismus so ein bisschen überhöht. Nur so ein bisschen, man sieht diese Buddha-Statue und denkt, der ruht in Frieden und so weiter. Und so müsste jeder andere Buddhist sein. Und das spiegelt sich ja auch in der Literatur wieder, ne? Dass es halt so Menschen sind, die völlig im Einklang mit sich und der Welt sind. Und dann kommt man dann so in so Gruppen rein und stellt fest, das sind halt auch nur Menschen. Jeder auf seinem eigenen Weg. Und das könnte man sagen, das ist vielleicht so ein bisschen irritierend, also dass man dem Buddhisten grundsätzlich vielleicht unterstellt, ein besserer Mensch zu sein oder sowas, ne? Und was ja de facto nicht so ist, ne? Ja. Aber so richtige Klischees. Ja, eben, also so richtige Klischees habe ich keine Ahnung, du, ganz ehrlich.
Ja. Ist vielleicht auch ein bisschen das, ich meine, ist ja jetzt nicht so super bekannt, Buddhismus oder so. Also unser Bubble natürlich schon, aber an sich weiß ich gar nicht, was da, wie würde ich denn die Frage beantworten? Ich glaube, das ist eher das, genau, dass man eigentlich immer so religiöse Motive irgendwie unterstellt und so richtig ist es nicht so. Und das nervt mich tatsächlich ein bisschen, dass man irgendwie immer so als, was weiß ich, mit Katholiken oder so in einen Topf geworfen wird, Leute, die an Gott glauben.
Ja,
und wir also, glauben an den Buddha oder so.
Ja, das ist etwas, was ich tatsächlich häufiger höre, ne, dass man halt, du glaubst dann also an Buddha oder betest Buddha an oder sowas. Aber das ist, also ich finde das nicht mal so ein Klischee, sondern das ist halt einfach nur eine Verwirrung von den Leuten, also beziehungsweise sie wissen es halt einfach nicht, ne? Die sehen da halt so eine Götzenfigur, mehr oder weniger, wenn sie aus ihrem christlichen Denken herauskommen und denken, die Buddhisten, die sich davor niederwerfen, die beten den halt in irgendeiner Art und Weise an. Aber es ist halt, wie du schon sagst, es ist nicht so und das ist halt relativ untypisch für die ganzen großen Religionen, dass da an der Spitze kein Gott steht oder sowas, den man irgendwie anbetet.
Ja.
Was ja nicht für alle Buddhistengruppen stimmt, ne? So die Amitabha-Leute, also reine Landbuddhisten, das ist, würde ich auch schon eher sagen, ist so eine Erlösungsglaube, ne? Also von wegen, wir rufen Amitabha Buddha an und hoffen, dass wir ins gelobte Land kommen und dann im nächsten Leben dann die Befreiung erlangen.
Aber das ist auch nicht, also die vergöttern den ja nicht.
Nee, das ist das nicht. Das, nee, das aber nicht. Sie hoffen auf Erlösung. Das, ne? Also das würde ich halt bei Christen sagen, ne? Die zu Jesus beten und sagen, erlöse mich, rette mich. Und
ja, stimmt.
So. Ja.
Genau. Ja. Ja, es ist sehr vielfältig. Das ist richtig.
Ja. Nächste Frage.
Sollen wir noch eine machen?
Wenn du möchtest. Wo ich schon mal da bin.
Ja, genau, wo du schon mal da bist. Warte mal, die ganz schwierigen am Ende. Moment. Was ist deine absolute Lieblingsausrede, wenn du eigentlich praktizieren möchtest, aber nicht willst?
Ich bin zu müde.
Echt?
Ich mache halt Nachtdienste, ne? Und dann schaffe ich mein Meditationspensum untertags nicht, das ich mir normalerweise vornehme. Ja, aber ob das eine Lieblings, ich bin halt dann untertags 2-3 Stunden wach und dann noch eine Stunde meditieren. Ja, dann nur eine halbe. Und okay, vielleicht ist es eine Ausrede.
Das jetzt schon. Ich meditiere nur eine halbe Stunde. Das ist Angeber. So.
Entschuldigung.
Genau.
Ja, ich splitte das eine halbe Stunde morgens, halbe Stunde abends. Also das ist nicht so eine Stunde.
Das ist jeden Tag eine Stunde. Mindestens. Das ist dann, dafür braucht man die Ausrede. Das ist schön. Hast du die Latte gleich hochgelegt.
Nein, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Und ich finde eigentlich eher Meditation an sich, so wie ich das teilweise mache, so dass man sich halt einfach nur hinsetzt und sich dem überlässt, was stattfindet. Es ist ja eher ein Aussteigen aus dem Alltag, ne? Also die eigentliche Praxis, finde ich, findet ja im Alltag statt. Und wenn du dich auseinandersetzt mit deinem Job, mit deinen Kindern etc., das ist ja viel buddhistischer als das, was man in der Meditation, was ich in der Meditation machen würde. Also ich versuche in der Meditation das Ganze ein bisschen zu ordnen, aber immer präsent zu sein in dem, was man tut, das ist ja die eigentliche Praxis. Also kann man nicht sagen, der meditiert jetzt eine Stunde, der ist besser als ich. Ganz im Gegenteil. Ne? Ich nehme die Freiheit, eine Stunde lang aus dem Tag auszusteigen, sozusagen, aus dem ganzen, dem Rad von Samsara. Ne?
Ja, das ist meine Ausrede, dass ich im Alltag schon übe. Dann brauche ich mich nicht mehr hinsetzen. Genau.
Ich glaube, wir brauchen halt beides, ne? Also das Reflektieren über den Alltag und den Alltag selbst. Ja. Wo wir dann dabei sind, wie findest du das dann, wenn so Mönche steigen ja sehr weit aus dem Alltag aus? Ist es dann, wie interpretierst du das Ganze? Jetzt stelle ich mal eine Frage.
Okay. Ja, wie finde ich das mit den Mönchen? Ja, was wir gerade schon gesagt haben, man braucht, also ich meine zumindest, dass man beides braucht. Und wenn man jetzt nur Mönch ist, dann hat man ja quasi nur die eine Seite. Oder zumindest die andere Seite nur sehr beschränkt, weil man halt keine Familie hat, weil man keinen man hat einen Alltag, aber der ist dann sehr geordnet und man muss da nicht irgendwie über Hindernisse steigen oder sowas. Das ist,
ja, ist vielleicht sogar
auch hilfreich.
Das ist vielleicht sogar ein bisschen die Kehrseite, ne? Weil so buddhistische Mönche erfahren ja sehr viel Verehrung. Ne? Also da ist die Aufgabe dann wahrscheinlich eher nicht so abzuheben über das Ganze, über diese ganze Positive, was man da erlebt. Ja.
Meine Frau liest gerade ein Buch, ich habe vergessen, wie es heißt. Das geht genau darum, dass ein Mönch gesagt hat, jetzt habe ich genug vom Klosterleben und möchte jetzt als Buddhist mal auf die Wanderschaft gehen oder so. Oder aussteigen und mal gucken, wie ich so klarkomme, und der kommt halt überhaupt nicht klar. Also das zum Bus gehen oder mit dem Bus fahren ist dann schon schwierig, weil so viele Leute ihn angucken und er irgendwie überall irgendwas sieht und damit das überhaupt gar nicht in seinem Erfahrungsschatz drin hat, sozusagen. Ja, auch irgendwie die Idee hatte, er macht das ohne Geld, nur mit nur mit Betteln oder Spenden oder so, und das klappt halt irgendwie gar nicht. Also letztens hat sie irgendwie gelesen, dass er kurz vorm Tod lag oder so. Oh, weil er irgendwie das nicht, genau. Ja, aber das Buch geht bestimmt toll aus.
Ja, hoffentlich, ja. Das wünsche ich mir dafür.
Und dann hat er viel gelernt.
Ja, es ist halt in unserem, wenn er jetzt so in Indien unterwegs wäre oder so, hätte er wahrscheinlich nicht so das Problem, ne? Von wegen, weil da ist es ja sehr verbreitet, wahrscheinlich, denke ich noch. Oder auch in Japan habe ich mir sagen lassen, dass halt so Mönche sehr gerne sehr viele Almosen auch bekommen, dass es halt auch einfach kulturell verbreitet ist. Aber bei uns, wenn wir jetzt so durch die Fußgängerzone einen buddhistischen Mönch laufen sehen würde mit Bettelschale, wüsste wahrscheinlich kaum einer, was zu tun ist, ne?
Ja, das stimmt. Ja, also von daher sind wir schon gut dabei, dass wir alles haben.
Es ist, glaube ich, auch die eigene Aufgabestellung, die unser Leben an uns selber richtet, ne? Also für manche kann das wirklich der Way to go sein, ins Kloster zu gehen, weil das halt einfach der richtige Weg ist an sich. Genau. Aber ich höre es auch von vielen, also von manchen, die halt dann einfach sagen, ja, sie gehen ins Kloster und dann wieder raus, ne? Und das ist ja im Buddhismus ja jetzt auch nicht so krass wie jetzt im Katholizismus oder sowas, dass du dann, wenn du da rausgehst, dass du dann gleich verprellt wirst oder so.
Ja.
Ist ja vergleichsweise einfach.
So als Auszeit oder sowas, das kann man ja wirklich machen.
Genau. Ja, oder Vertiefung der Praxis oder sowas. Oder
Vertiefung, genau. Ja, es gibt da viele Sachen. Wollen das jetzt nicht verurteilen oder so.
Nein, das war überhaupt nicht mein Sinn, sondern das war einfach nur, ich dachte, ich greife mal nach diesem Gesprächsfaden, der da liegt, und zieh mal dran.
Ja. Jo. Aber hier zum Thema zu kommen, sozusagen so ein bisschen die Standardfragen. Erzähl mal was über dich.
Erzähl mal was über mich. Also, was möchtest du
wissen? Jetzt von den coolen Fragen weg, und wie bist du zum Buddhismus gekommen?
Wie viel Zeit haben wir?
Nur noch viel Zeit. Wir haben gerade eine Viertelstunde rum.
Okay, es fing an, als ich 4 Jahre alt war.
Oh, okay.
Da wurde mir klar, wir sterben. Wir müssen irgendwann sterben. Ja, der Buddha war ja 29, also das wahrscheinlich viel erschütternder, weil wenn du 4 Jahre alt bist, dann ist das vielleicht für das von dem Elternhaus sehr gut aufgefangen noch. Aber es war für mich wirklich ein einschneidendes Erlebnis, festzustellen, okay, wir sind ja aus Fleisch und Blut, wir sterben irgendwann. Wir sind auch nicht so anders als das Stück Fleisch, das uns auf dem Teller liegt. Das war dann die Zeit, wo ich dann so ein bisschen in die vegetarische Richtung schon gegangen bin. Mein Vater hatte so seine liebe Not, irgendwie Fleisch in den Jungen reinzubekommen, weil es einfach so eklig war. Ja. Genau. Der nächste Plotpunkt war bei mir die Schulzeit, die ersten und zweiten Klassen. Ich hatte eine Lehrerin, die war sehr schwierige Sache, aber sie hat gerne von sich erzählt, so die erste Schulstunde hat sie immer davon genutzt, ihr von ihrem Leben zu erzählen. Und bei mir passierte dann was ganz Komisches, dass ich in so einen Zustand von völligem Frieden gerutscht bin, völlig ohne Gedanken, ich war nur noch hören, sehen, ich bin da gesessen in der ersten Reihe oder zweiten Reihe und habe halt gelauscht und war völlig im Reinen mit mir. Und meine Lehrerin hat immer gemeint, ich träume so vor mich hin. Und das hat sie auch in eine Zeugnisse reingeschrieben, der verträumte Schüler. Aber später wurde mir klar, dass das eigentlich ein hochmeditativer Zustand, in dem ich mich da begeben habe, schon ganz automatisch. Und ich habe die Welt damals als sehr rau und schmerzhaft, also Dukkha brutal, ja, also so die ganze Zeit irgendwie diese Unzufriedenheit gespürt. Und auch ich hatte von meinem Elternhaus nicht so viel emotionalen Rückhalt und so. Und das war für mich ganz schwierig. Aber diese erste Schulstunde, das war immer was sehr Besonderes für mich. Da habe ich mich dann regelrecht drauf gefreut teilweise, dass sie wieder anfängt, von ihrem Leben zu erzählen und ich mich dann versenken kann. Und die hat immer ihre liebe Not gehabt, um mich da möglichst brutal rauszureißen, weil sie gedacht hat, ich träume da vor mich hin. Und ich habe vor einem halben Jahr diese Zeugnisse mal dazu gelesen. Die hat dann immer, die Verwunderung der Lehrerin stand immer drin, dass ich zwar total verträumt bin, aber wenn man mich anspricht auf irgendetwas, was sie gesagt hat, ich wusste immer alles, was sie gesagt hat. Ne? Also es war irgendwie schwierig, ja. Und dann ging es halt weiter, ne? Der nächste große Punkt war, dass ich halt dann nach der Schulzeit in die Berufsausbildung gekommen bin und das kann nicht das Leben sein. Und da ging dann wirklich meine aktive spirituelle Suche los. Über Esoterik, einen sehr interpretativen Gottesglauben hin zu, ja, auch zu bibeltreuen Christen habe ich mich ein bisschen umgeschaut und dann irgendwann bin ich halt im Buddhismus gelandet, weil mir das das Eingängigste erschien. Also ich hatte mit dem Christentum dann auch so ein bisschen meine liebe Not, weil ich nicht an einen Gott glauben konnte, der uns willentlich erschafft und uns dann aber dafür böse ist, dafür, wie er uns erschaffen hat oder so. Das ging für mich nicht. Und Buddha hatte dann auf einmal diese Antworten, die ich Zeit meines Lebens gesucht habe. Und ja. Das war jetzt lang geredet.
Ja, das sind wir. Gut geredet, genau. Also hast du schon in der Schulzeit schon die Meditation kennengelernt, quasi.
Und ja, ohne es zu wissen.
Unbewusst.
Halt.
Oh ja, genau, ja. Ohne es zu wissen. Ja.
Ja, das ist dann schön. Später, als ich so mit einem meiner Lehrer zusammengearbeitet habe, ist mir das dann wieder gekommen, dass ja eigentlich das schon Meditation war, was ich da gemacht habe, also Achtsamkeitsmeditation. Halt nicht Fokus auf den Atem, sondern ich habe mich halt von der Stimme der Lehrerin in die innere Ruhe tragen lassen. Kann man ja auch machen.
Ja.
Und ja, das war schon gut. Und meine nächste Meditationslehrerin war dann in Klasse 3 und 4, weil mir wurde so eine Lernschwäche unterstellt. Und da bin ich in so eine Gruppe gekommen, das Lernen, und die hat uns dann auch Meditation gezeigt. Aber das waren mehr so Traumreisen, möchte ich fast sagen. Also ja. Lernschwäche im Sinne von, ich bin halt Lese-Rechtschreibschwäche, Legastheniker. Ne? Das war damals bei mir nicht so verbreitet. Die haben gesagt, der Junge, der kann es halt einfach nicht, der braucht noch ein bisschen mehr Hilfe.
Aber genau, das ist ja das Klassische, was man so in der Schule lernt. Die Traumreisen oder
ja.
Das haben wir auch noch ein paar andere Namen, die es dafür gibt. So habe ich das eigentlich auch kennengelernt damals. Irgendwelche Geschichten, die uns erzählt wurden, wo man sich dann bei hinlegen musste.
Ja, ja. Genau.
Genau. Ja.
Und dann irgendwelche Wasserfälle oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, weil es ist schon ein bisschen lange her. Ne? Aber war trotzdem eine interessante und eine Erfahrung, die sich halt spannend, dass sich das so durch mein Leben gezogen hat. Wie war das bei dir? Um die Frage mal zurückzugeben.
Mit dem Buddhismus, wie ich den kennengelernt habe. Ja, ich habe. Der erste Kontakt war tatsächlich, also ich bin auch, also wenn man jetzt davon ausgeht, bevor ich wusste, dass es Buddhismus gibt oder so, bin ich auch schon eher immer so der nachdenklichere Typ gewesen und habe immer alles in Frage gestellt und mit Weltschmerz und allem drum und dran immer. Genau, ja, diese Meditation halt auch in der Schule oder auf Klassenfahrten oder sowas, ja, da gab es das, war irgendwie modern damals. Genau, aber richtig bewusst. Mit Buddhismus in Kontakt gekommen oder mit dem, ja, dass ich mich das erste Mal ein bisschen mehr damit beschäftige. Das war in einem Hotel in irgendwo im Osten, Dresden oder Leipzig oder so, ist ja schon ein bisschen her. Bestimmt schon, weiß nicht, 15, 20 Jahre her oder so. Und da lag im Nachtschränkchen lag nicht nur die Bibel, sondern auch das Leben des Buddhas.
Okay, sehr gut.
Ja, genau, das war total. Fand ich interessant, genau. Das Buch steht jetzt auch auf unserem Altar, hinter dem, also nicht das Buch aus dem Nachtschränkchen, sondern ich habe es mir dann irgendwann besorgt, genau. Aber das steht jetzt hinter dem Buddha bei uns auf dem Altar. Genau. Ja. Und da habe ich das, ich weiß nicht, war schlechtes Wetter oder so, habe ich ein bisschen was gelesen und dachte auch, ja, das sind die Antworten. Oder das ist etwas, was besser ist wie Katholizismus, also aus meiner persönlicher Sicht. Ich möchte da keinen jetzt irgendwie, weil ich ja auch katholisch sozialisiert worden bin und so, genau, und damit schon immer irgendwie ein Problem hatte. Ja, und dann habe ich das gelesen und dann war das aber dann, genau, und dann aber so lange Zeit irgendwie vor sich hingeplätschert, das irgendwie immer im Hinterkopf gehabt oder und so. Bestimmt, weiß nicht, also viele Jahre, dass ich immer nur so halbherzig da mal nachgeguckt habe oder so. Und irgendwann habe ich weiß nicht, ob ich aktiv danach gesucht habe oder durch Zufall oder so, habe ich einen Podcast gehört von Triratna. Das war einfach so eine Aufnahme von so einem Vortrag. Und da hat es mich dann richtig gepackt sozusagen, weil hatte ich das Glück oder ja, das Glück hatte ich, dass ich das, was da erzählt wurde, tatsächlich umsetzen konnte direkt. Ja.
Was war das?
Weil da ging es in dem Podcast, also ging um ganz viele in dem Podcast. Es war einmal, ob Buddhismus was für westliche Leute ist oder so. Aber die Sache, die mich da so am meisten gepackt hat, war, oder wo ich, was ich tatsächlich direkt irgendwie verinnerlicht habe, war, dass in so unsere Emotionen immer aus uns herauskommen und nicht von außen irgendwie uns gegeben werden. Was bedeutet, dass man kein Böse mehr sein kann, wenn man das tatsächlich verstanden hat.
Mhm.
Weil die anderen haben vielleicht unsere Gefühle ausgelöst, sind aber nicht dran schuld. Also man kann das, die Worte noch ein bisschen schöner irgendwie sich suchen, aber im Prinzip ist das so, dass die Emotionen halt eine Reaktion auf irgendwas sind, was in der Vergangenheit liegt, was vielleicht ausgelöst wurde, aber wo derjenige, der da was gemacht hat, nicht dran schuld ist.
Ja, ja, da fällt mir diese Geschichte ein, von wegen, stell dir vor, du gehst mit einem randvollen Kaffeebecher durch dein Büro, dich strempelt jemand an, ne? Was verschüttest du? Kaffee. Woran liegt es, dass du Kaffee verschüttest? Weil Kaffee in der Tasse war. Und nicht, weil dich jemand angestoßen hat. Also so auf diese Art und Weise, ja.
Das ist das Wichtige. Und das, gab es irgendwie einen Streit mit meiner Frau und so. Und dann war ich total unglücklich. Das war kurz nach dem Podcast. Bin dann voller Wut entbrannt spazieren gegangen und habe mich an den Podcast erinnert. Und dann hat's sofort irgendwie, ich weiß nicht, das war so von einem Moment auf den anderen, dass ich das, was ich gerade gespürt habe, sozusagen verstanden habe. Und dann konnte ich meiner Frau nicht mehr böse sein, weil ich verstanden habe, dass es ihr genauso schlecht geht wie mir gerade und dass das nicht daran liegt, dass wir gestritten haben, sondern dass der Streit irgendwas in uns ausgelöst hat.
Mhm.
Genau. Und seitdem, mit ein paar kleinen Ausnahmen vielleicht, kann ich kein mehr böse sein. Und das
ich
war so.
Ich werde mir Mühe geben, das heute noch rauszufinden, ob das wirklich geht. Aber das ist ja eine gute Sache. Ne? Es ist ja auch immer so was, die Sache, man muss es durchdringen, also bis ins letzte Innere, weil man kann es intellektuell verstehen, dass das da außen eigentlich nur eine Spiegelung von dem ist, was in mir selber stattfindet. Aber das wirklich zu durchdringen und dann so radikal umsetzen zu können, das ist dann schon mal viel wert.
Ja. Wie gesagt, ich hatte das Glück, dass das so von einem Moment auf den anderen passiert ist. Also es hätte natürlich auch lange dauern können, aber das war sozusagen mein Erleuchtungsmoment oder mein Verstehmoment oder wie man das nennen will. Genau, ja.
Ein Moment
und das
der
ist
Klarheit.
Tatsächlich ein Moment der Klarheit, genau, der aber gehalten hat. Also das ist so tatsächlich in dem Moment vom Kopf ins Herz, sage ich immer, gekommen. Und dann ist es darauf geblieben. Ja.
Ja, ist wunderbar.
Ja, finde ich auch. Das ist halt die Kraft des Dharma.
Also soweit bin ich noch nicht. Vielleicht sollte ich weniger meditieren.
mehr streiten.
Mehr streiten,
dass man in die Erfahrung kommt, genau.
Was ich im Streit erlebe, ist zwar, dass ich zwar wütend werde, aber mich dabei beobachte. Also ich streite mich jetzt seltenst nur mit Menschen, die halt wirklich schlimme Dinge sagen, menschenverachtende Dinge, möchte ich sagen. Und da gibt es dann schon, aber dass ich dann diese Wut mehr oder weniger, die dann in mir stattfindet, aber so lenken kann, dass sie nicht brutal wird, sagen wir es mal so. Also man wird lauter, aber man hat sich voll im Griff. Und man kann das dann auch sofort wieder beenden, wenn man möchte. Ja, und dem anderen trotzdem alles Gute wünschen. Also man reitet auf dieser Welle, aber man ist nicht die Welle. Ja.
Ist das dann noch Wut überhaupt? Was ist genau das?
Oder ist es Zorn? Man weiß es nicht.
Es gibt da einen Unterschied? Ich weiß nicht.
Weiß ich nicht.
was ist das denn für dich? Was ist Wut für dich?
Wut ist, glaube ich, unkontrolliert. Also wenn man jetzt wirklich so Spitzfindigkeit machen will, Wut ist was wutschnaubend, ist völlig unkontrolliert, es bricht aus einem raus, man hat sich nicht mehr im Griff. Wirklich gar nicht. Und Zorn, also vielleicht, aber das ist wirklich so eine Spitzfindigkeit, Zorn ist vielleicht eine raue Energie, die man halt nutzen könnte für sich selbst. Um einen, ich glaube, es war irgendein Papst, der das gesagt hat, die Vernunft kann sich mit größerer Wucht entfalten, wenn ihr der Zorn dienstbar zur Hand geht.
Okay. Aber das, es ist mir gerade noch nicht genug. Also was ist oder woher kommt die Wut oder ja, was ist eigentlich das darunterliegende? Was ist diese, ja, woher kommt die Wut? Was ist die Wut eigentlich? Also dass es jetzt Energie ist oder so, die sich dann irgendwie Bahn bricht, ist ja alles okay, aber was ist das für ein
Hass, Gier und Verblendung halt, ne? Also das einfach das Nicht-Einverstanden-Sein mit dem, was gerade stattfindet.
Und das entfaltet sich dann in einer Energie, die
einen mitreißen kann, wenn man nicht aufpasst.
Die einen mitreißen kann, genau, aber die dann so vielleicht so ein bisschen den Verstand überschreibt oder so?
Das auch, ja. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also man ist vielleicht nicht so Herr seiner Sinne. Also ich habe ja bei meiner spirituellen Suche viele so Meister auch und Bücher studiert. Und es gibt ja diesen Eckhart Tolle, der beschreibt es als Schmerzkörper, also quasi angesammelter Schmerz, der sich halt wie eine Bestie in einen Körper festsetzt und da sich von Negativität ernährt. Und wenn dieser Schmerzkörper sich Bahn bricht, dann geht er halt auf andere Menschen los, um sich halt an diesem Leid, das er dann erschafft, zu nähren, an dem eigenen und an dem anderen Leiden. Und das beschreibt es eigentlich relativ gut. Ich müsste mal gucken, ob es im Buddhismus da eine Entsprechung dafür gibt. Aber wahrscheinlich nur in Buddha ist da ein bisschen differenzierter, was das angeht, weil er zerlegt es dann in einzelne Bereiche wahrscheinlich. Diese Beschreibung von dieser Bestie, die da in einem wohnt oder in einem haust und dann mal Hunger kriegt und dann anfängt zu rumoren und auf andere losgeht, das beschreibt es ganz gut. Und dann ist man auch, ja, ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Also wenn man das danach sagen kann, dann war das wahrscheinlich am Werke. Also man könnte auch sagen, buddhistisch gesprochen, ein Moment völliger Unbewusstheit, völlig mitgerissen von dem, was gerade in einem passiert, ja.
Ja, also ich versuche das, ich weiß nicht, wenn dich das jetzt irgendwie nervt oder so, ich versuche das trotzdem noch ein bisschen zu greifen, was das irgendwie wirklich ist.
Du meinst, dass du mich wütend machst.
Ja, genau. Stimmt, eigentlich. Ja. Ich mache einfach weiter. Genau.
Ja, also um Gottes Willen, macht das nicht. Also um Gottes Willen, das sagt der Buddhist, ja. genau. Aber das ist halt so im alltäglichen Sprachgebrauch enthalten. Ja.
Ja.
Nee, aber man kann das gerne ergründen, klar. Ich weiß noch nicht, ob wir heute bis auf einen Punkt kommen, wo das befriedigt beantwortet ist für dich. Aber was ist das? Also ich glaube, dass das alles, also es klingt so esoterisch, aber ich glaube, dass das alle Emotionen eine gewisse Form von Energie sind. Ne? Emotion heißt ja, was sich in Bewegung setzt, ne, so etwas. Ne? Und dann ist halt Wut, ist halt eine Sache davon. Aber es ist jetzt eigentlich ist halt nur eine rauere Energie, vielleicht auch etwas, was evolutionär bedingt ist. Ne? Wenn der Bär in die Höhle kommt, dann ist es halt schlecht, wenn du Angst hast und du deine Familie verteidigen musst. Da ist halt Wut vielleicht schon was Besseres, wenn du dann dem Bär dich knurrend entgegenstellen kannst und auch vielleicht blind davon bist, weil normalerweise ist es ja mega gefährlich, wenn so ein Tier da auf dich zukommt, dass du halt nicht klar denken kannst.
Ja,
genau.
Vielleicht kommt das ein bisschen aus der Hilflosigkeit und dass
das
man dann so
auch sein, ja.
und das dann sozusagen ein bisschen der ist es Instinkt oder sowas, auf jeden Fall, was weiß ich, von mir aus Kleinhirn oder sowas, dass das sozusagen übernimmt, weil man gerade nicht irgendwie weiß, was man tun soll und dann sozusagen genau, man sich dem übergibt, hast du eben irgendwie auch schon gesagt, ne, sich da so. Und dann übernimmt das eigentlich.
Ja, unbewusst, das, ne?
Ich weiß nicht.
Ja. Aber wir Menschen sind ja im Grunde biologisch ja auch nur Tiere, ne? Also deswegen, diese, man sagt ja auch Tiere, wenn die keinen Ausweg sehen, werden sie aggressiv. Und vielleicht ist es für uns so, wir haben ja noch diese mentale Komponente von wegen Gedankenbilder. Und wenn wir uns ein Bild aufbauen, das so ausweglos ist in unserem Kopf, auch sei es innerhalb einer Konversation oder eben nicht, wenn man sich einfach nur Gedanken macht, dann steigt halt sowas in einem auf. Ne?
Ja. Ja. Ich bin gerade so ein bisschen, ich will nicht so abgehoben klingen oder so, ne, weil ich gesagt habe,
ich
spüre ja, genau, hört ja keiner zu, dass ich gesagt habe, dass ich keine Wut mehr empfinde oder so. Und also warum ich gerade auch gefragt ist, weil ich ein bisschen wissen wollte, ob das wirklich so ist. Und dass ich überlege gerade, dass ich, also vielleicht wollte ich es deswegen auch wissen, weil ich das tatsächlich jetzt schon länger nicht mehr hatte und mich versuche, da so ein bisschen wieder reinzufühlen, was das sein könnte.
Ja, du hast es ja früher schon mal erzählt und ich denke da häufiger mal drüber nach, aber ich will ja auch nicht herumpsychologisieren. Also kann natürlich sein, dass es vielleicht auch für dich so eine Art Stresskomponente in der Situation war und du die Wut eigentlich nur begraben hast unter irgendetwas und sie tatsächlich da wäre, aber du sie für dein Leben so das ist jetzt Quatsch.
Ja.
Okay. Das sagst, aber das ist ja auch so psychologische beziehungsweise spirituelle Errungenschaften, wie ich fühle keine Wut mehr oder sowas. Das ist ja auch sehr nah an psychologischen Störungen, ne?
Ja, deswegen bin ich gerade ein bisschen vorsichtig damit, genau, sowas zu sagen. Aber es ist, so ein bisschen bin ich da schon von überzeugt. Aber ja, wer weiß.
Ja, wenn es im Moment so ist, dann ist es so, ja.
Ja, ich gucke ja jetzt auch mal Vergangenheit oder so, aber das ist, ja, wie auch immer. Genau. Aber ich kann mir das, wie gesagt, am ehesten so vorstellen, dass wenn man gerade keinen anderen Ausweg hat, sozusagen, dass man dann dieses Fight-of-Light-Modus kommt und dann. Aber das ist ja eigentlich auch, ist das dann Wut? Ja, ich weiß nicht. Es reden wir echt schon ziemlich lange darüber. Das sind so Sachen, wo ich mir tatsächlich auch zwischendurch mal Gedanken mache.
Ja, ist nie verkehrt, sich darüber so ein bisschen zu reflektieren, auch wenn man an so einem Punkt angekommen ist und wenn man glaubt, man hat so eine Errungenschaft, also ich will jetzt nicht sagen, dass du es glaubst, sondern es ist wohl dann auch so, sowas errungen hat, dann muss man halt trotzdem immer wieder überprüfen, ist es denn immer noch so oder ist es vielleicht noch irgendwas anderes da, was das überdeckt. Das ist ja eine Erfahrung, die ich halt immer wieder mache, dass ich denke, ich habe was in völliger Tiefe durchdrungen und verstanden und dann geht man eine Stunde lang durch den Park und dann stellt man fest, oh, da gibt es ja noch eine tiefere Ebene unter dem Ganzen.
Stimmt.
Und ich bin noch lange nicht auf den Grund dessen angekommen.
Nee, es gibt, das ist auch, das finde ich auch das, was mich beim Dharma und beim Buddhismus so ein bisschen hält, in Anführungsstrichen. Ja, ist natürlich auch jetzt wieder greifen, aber dass man tatsächlich immer, dass es immer weitergeht. Dass man irgendwie denkt, oh, jetzt habe ich jetzt, oh, das ist aber schon. Na, jetzt kann ich schon so tief meditieren oder so und dann zwei Sitzungen später, oh, da ist noch mehr und da geht es noch tiefer. Genau, dass man im Prinzip sich nicht drauf verlassen kann, dass man jetzt fertig ist. Das ist dann schon, dass es immer irgendwie noch Fortschritt gibt und man immer was Neues leben kann. Aber wir haben da tatsächlich letztens in unserer Gruppe auch drüber geredet, dass das natürlich, wenn man beim Buddhismus ist, um immer wieder was Neues zu erleben, dann ist das auch etwas, was man überkommen müsste, sozusagen, weil das ist halt,
Greifen, es legt sich auch. Ne? Also ich glaube, dass man am Anfang, wenn man so mit dem Buddhismus konfrontiert wird, zumindest habe ich das von vielen schon gehört, dass man erstmal so ein bisschen in der Breite sucht. Ne? Ich habe am Anfang wahrscheinlich die ersten zwei Jahre so 40 Bücher über Buddhismus gelesen und es wird dann immer weniger und weniger und man, das switcht dann halt einfach so von einem großen Studium, von der Breite. Man geht dann immer mehr in die Tiefe, immer mehr in die eigene Praxis. Ja, und irgendwann ist das Studium gar nicht mehr so wichtig, sondern es geht wirklich darum, das umzusetzen, was man lernt. Und das muss gar nicht so viel sein. Also ich bin ja gerade so ein bisschen auch wie du als Meditationslehrer unterwegs, zwar noch ohne Gruppe, aber ist gerade im Aufbau. Und ich werde dann immer wieder von Leuten, die dann das schon wissen, werde ich zu bestimmten Meditationen gefragt, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Ja. Ja. Also deswegen sage ich, nee, nie gehört, kenne ich nicht. Ja.
Ich glaube, wichtiger ist es, dass man weiß, genau, dass man das Prinzip verstanden hat, warum man im Dharma meditiert und dann, wenn man das sozusagen ein bisschen veränderlicht hat, dann kann man nicht falsch meditieren. Dann kann man es auch nicht falsch anleiten. Das ist fit, finde ich jetzt. Also ich habe
zwar auch ein Repertoire. Den müsste ich länger nachdenken, ja.
Ja gut, man weiß nicht, ob man es richtig verstanden hat, aber der Erfolg hilft einem dann wahrscheinlich dabei, das einzuschätzen, würde ich jetzt mal sagen.
Ich würde es eher in Richtung Demut und die eigene Unwissenheit und die eigene Verlorenheit in Samsara, wenn man der sich bewusst ist, bei allem, was man tut, dann wird man auch ein bisschen vorsichtiger mit dem, was man macht. Und man räumt dann auch leichter ein, dass man etwas eben nicht weiß. Ne? Gerade wenn man dann von vielen Leuten als Lehrer gesehen wird, ich denke, dann wird es nochmal kritisch mit diesem Höhenflug, der da einhergeht. Und man denkt da, die fressen einem aus der Hand und alles, was man sagt, ist auf einmal Gold wert. Und dann wird es schon schwierig. Ja. Und dann kann man schon wieder sehr falsch liegen. Also.
Das ist richtig. Aber genau, das ist etwas, wo ich mir auch viele Gedanken drüber gemacht habe. Weil sich das bei mir ja auch so entwickelt hat mit meiner Gruppe, die ich einfach nur gegründet habe, weil ich irgendwie mich mit ein paar Buddhisten austauschen sollte. Und dann sind da ganz viele Laien, oder was heißt Laien, ich bin selber Laie, aber noch viele Leute kommen, die überhaupt gar nicht viel mit Dharma zu tun haben und wollten dann was wissen. Und ja, inzwischen bin ich der vorne sitzt und denen was erzählt. Und dass man sich schon die ganze Zeit überprüfen muss, was gerade in einen vorgeht, ne, mit Ego und so.
Ja.
Aber ich finde, da hilft tatsächlich auch Meditation, weil wenn man tiefer kommen will, muss man auch, also nach meiner Erfahrung, darf man nicht anfangen zu greifen, sondern man muss ja loslassen. Ne, sobald man, sobald man bestimmte Tiefen erreicht oder so und man fängt jetzt an, das gut zu finden, dann ist das sofort weg. Also das ist meine Erfahrung. Das
ja, klar, heißt, natürlich. Ja.
Ne, genau, das ist dann, das, genau, man darf es nicht gut finden, sozusagen. Also man darf zufrieden sein und so, alles gut, aber man darf da jetzt nicht sagen, oh, guck mal, cool oder so, dann ist man ja. da gleich wieder raus, genau. Und das, wenn man das sozusagen mitnimmt in seinen Alltag und in seinen, vielleicht auch in die Gruppen oder so, dann kann das zumindest helfen, denke ich. Wird ein philosophischer Podcast heute.
Ja, du wolltest mit Buddhisten sprechen, ne? Das sind ja unsere Themen. Sind, also.
Stimmt.
Ja. Selber schuld.
Ja. Ja.
Ja. Hm. Ja, wie ist das so, wenn du so Sachen anleitest? Wie sieht das bei dir aus? Ich komme jetzt zufällig nach Paderborn und niste mich da ein, fühle mich wohl und gehe dann in so eine buddhistische Gruppe vom Alexander. Was bietest du den Leuten an? Wie ist das?
Ja, Meditation gibt's einmal die Woche und alle paar Wochen gibt es Dharma-Gespräch. Mhm. Ja, und Dharma-Gespräch setzen wir uns hin und besten Fall haben wir uns vorher ein Thema überlegt und dann reden wir drüber, genau. Beziehungsweise ich fange an, das irgendwie einmal kurz vorzustellen, worum es geht, und dann versuche ich, das Gespräch laufen zu lassen. So ist das bei uns. Also, dass wir, also am besten sind die Termine, wo ich nicht viel sagen muss. Ne? Wo ich einfach nur einer von den anderen bin. Also aus meiner Sicht zumindest, weil das ist genau so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe am Anfang. Wo ich natürlich mir auch irgendwas vorgestellt habe, was da nicht so gekommen ist, was man dann auch wieder irgendwie überwinden muss und so. Aber genau, das ist, ja, also so ist das ungefähr. Und das läuft eigentlich ganz gut. Jetzt seit 2,5 Jahren oder so machen wir das. Gehen jetzt auf die 3 Jahre zu. Mhm. Und das ist schon eine feste Gruppe geworden, so mit, weiß nicht, 6, 8 Leuten, je nachdem, mal mehr, mal weniger. Aber immer so ungefähr dieselben und die dann kommen und dann, wo wir uns gut austauschen. Ja.
Ich war mal in so einer spirituellen Gesprächsgruppe, aber da waren halt sehr viele Leute aus ganz unterschiedlichen Strömungen da. Also da ist es dann schwer, in irgendeiner Art und Weise auf einen Nenner zu kommen. Und da spielen ja dann noch die, nicht nur die eigenen Erfahrungen rein, sondern auch die Überzeugung davon, dass das, was man selber macht, ja das Beste ist. Und die Erkenntnisse, ja, die man selber errungen hat, die größten sind. Und da will ich mich selber gar nicht davon ausnehmen. Und da kommt man natürlich nicht sehr weit in seinen Gesprächen. Ist es bei dir dann anders oder wie ist das? Wenn du sagst, es geht um ein bestimmtes Thema und dann wird es eingekreist von allen Seiten und beackert.
Also ich finde sowas tatsächlich gut. Und ich kann damit auch gut umgehen. Und ich hatte mir ganz am Anfang, hatte ich mir auch so einen Stress gemacht, habe überlegt, ja, was sind da jetzt für Leute und so und wie geht das alles und sowas, ne? Und dann waren es auch sehr unterschiedliche Menschen, weiß nicht, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und, weiß nicht, schon spirituellen Erfahrungen oder auch nicht, oder ganz, also wir haben sogar ein paar Kritiker dabei, die irgendwie immer alles in Frage stellen und so. Und ich finde das tatsächlich gut, wenn das passiert, wenn es möglichst divers ist. Und das dann trotzdem so zu, ja, es ist ja eigentlich eine Moderation, ne? Also so zu moderieren, dass sich die Leute nicht an die Gurgel gehen und nicht irgendwie da in, weiß nicht wo, verlieren oder so. Weil ich diese Energie mag von diesen, also wenn sich alle so lieb haben und alles so toll ist oder so, das weiß ich, mag ich nicht so, weil ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass dann genug Energie da ist, um voranzukommen. Ich find's immer besser, wenn es ein bisschen hakt und ein bisschen schwierig ist oder so, weil dann ist es eher so eine Atmosphäre von, jeder ist irgendwie dabei, jeder ist engagiert und genau. Da muss man muss halt nur aufpassen, dass es nicht irgendwie eskaliert. Genau. Das ist eigentlich alles. Also das ist so das, was ich gerne mache. Also wenn es auch mal nicht so ist, wenn jetzt mal zu einem Treffen nur Leute da sind, die sich gut verstehen, ist das auch okay, dann bin ich da nicht unglücklich.
Das würdest
oder
du
so.
Zulassen, da würdest du keinen.
Würde ich auch zulassen, genau. Ja.
Kein Öl ausgießen und Streichholz reinwerfen, nur genau. Damit du die Welt wieder brennen sehen kannst. Nee, ja.
genau.
Ja, verstehe ich. Also auch an Kritikern, finde ich, kann man, gerade an Kritikern kann man ja eigentlich wachsen und ein bisschen die eigene Praxis so ein bisschen in Frage stellen. Ist das eigentlich wirklich so gut, was ich mache? Und im besten Fall noch ein paar gute Argumente für das sammeln, was man selber tut. Oder man lässt halt manche Sachen einfach sein, weil man denkt, ja, ist eigentlich Quatsch, was ich gerade da mache. Ja. Also das kann schon auf jeden Fall hilfreich sein.
Und dann mit solchen Leuten auch klarzukommen halt, also solche Leute. Aber mit, genau, also bei uns in der Gruppe ist jetzt keiner, der jetzt da total außer Reihe fällt. Aber was weiß ich, ich habe da schon ab und zu mal so Kontakt mit Menschen gehabt, die wirklich schwierig sind oder waren oder so. Und dann es zu schaffen, sozusagen sein Ego so zu runterzufahren, dass man trotzdem schafft, mit denen ein vernünftiges Gespräch zu führen. Das ist etwas, was ich als eine sehr wertvolle Übung empfinde, solche Sachen. Also ich suche das auch manchmal, wo ich dann, also wenn ich merke, da ist jemand, den kann keiner leiden oder so, dann, oder der eckt gerade überall an, dann nicht irgendwie aus, keine Ahnung, ich möchte den jetzt bekehren oder so, sondern einfach, um mich ein bisschen herauszufordern und so, um zu gucken, ob ich das, wie weit ich das hinkriege, da.
Ja, es kann auf jeden Fall eine gute Praxis sein. Ne?
Ja.
Gibt ja auch den Satz, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wer denn gesagt hat, aber wenn du glaubst, du bist der Leuchte, dann verbring mal 2 Wochen mit deinen Eltern.
Ja. Mit der Schwiegermutter, glaube ich.
Okay, und dann mit der Schwiegermutter. Wie auch immer. Es kann ja auch sein, dass die eigenen Eltern einen halt auch nicht so für voll nehmen. Ne?
Genau.
Und das kann schon eine gute Übung sein, einfach da ein bisschen ranzukommen. Und auch festzustellen, man wird diese Person auch nicht mehr ändern. Also man ist dann auch noch selber gefragt, wie man mit der Situation selber umgehen möchte.
Ja. Und dann kommt oft dieses, das hatte ich jetzt auch schon öfter, nachdem ich jetzt mich mit Buddhismus beschäftigt habe, dass, genau, wenn man irgendwann tatsächlich nicht mehr will, dass sich die Menschen ändern, dann fangen die auf einmal an, sich zu ändern. Das ist dann so, schon so ein bisschen. Die ersten Male war es ein bisschen enttäuschend. Sozusagen, wenn man vorher versucht hat, die Leute zu überzeugen mit Argumenten und mit weiß nicht was und mit gut zureden und irgendwann dann, wenn man dann ein bisschen mit sich mit dem Dharma beschäftigt und sagt, wir haben jetzt alle lieb, man übt Mitgefühl und dann sagst, okay, du bist jetzt so, ich akzeptiere das und bleib so, wie du bist. Dann hören sie auf einmal zu und verändern sich. Das hatte ich schon ein paar Mal, genau.
Dieser Druck, den man ausübt auf andere Menschen, da wehren sie sich natürlich immer. Ne? Also, und ich glaube, also eine meiner Theorien ist ja, dass dieses Selbst zum Selbstbild, das Ego, wie man es so nennen möchte, gehören ja auch solche Meinungen und Überzeugungen. Ne? Und wenn du halt jemanden für diese Meinungen und Überzeugungen angreifst, ist es ja im Großen und Ganzen so, als würdest du sein Leben bedrohen, weil das ja seine Identifikation ist. Ne? Das ist ein Teil seines Lebens.
Ja.
Und du greifst ihn regelrecht an in dem Moment. Und natürlich geht er in Defensivhaltung und muss sich verteidigen, weil es geht um sein Leben, auch wenn es nur um seine Vorstellung geht und du ihn nicht physisch bedrohen würdest.
Um sein Ego, genau.
Ja.
Um sein Selbstbild. Ja.
Ja.
Und das ist genau so was Wichtiges wie der Körper oder so, genau.
Ja.
Und das ist natürlich, genau, wenn das bedroht wird, ja. Ja, und wenn man dann locker lässt, sozusagen, und sagt, okay.
Ja, wenn du der Pflanze Raum gibst, um so seine Wurzeln zu schlagen und sich zu entfalten, dann denkst du, ach, die kann ja doch, hat ja doch eine Blüte.
Ja.
Ich muss sie gar nicht die ganze Zeit zurechtstutzen. Ja.
Genau.
Aber das ist die große Übung, ja.
Ja, da kommt auch ein bisschen die Wut wieder, ne, was wir eben hatten. Genau.
Ja,
das ist.
Ja. Aber es ist halt manchmal, muss man den Leuten aber auch mal in ihre Grenzen aufzeigen. Es gibt einfach gewisse Themen, da weiß ich nicht, da gibt es kein Pardon. Das geht nicht, ja. Also das hört bei mir, also Menschenfeindlichkeit ist der Überbegriff bei mir.
Ach so,
da, okay. Da, das kann ich nicht tolerieren.
Nicht stehen,
ja, ich kann
sozusagen.
Ja, ich kann den Menschen zwar immer noch alles Gute wünschen, auch von Herzens, natürlich, aber in der Situation muss man da Gegenrede leisten. Ja.
Muss man das?
Das ist Teil meines Selbstbildes, dass ich dann Gegenrede leisten muss. Ja.
Das ist wieder so eine Ego-Geschichte manchmal, finde ich. Genau, aber das ist, aber ja, die Frage ist, ob das wirklich hilfreich ist, wenn man das dann tut, ne? Also es kann, man weiß es natürlich, in der Situation muss man das selbst entscheiden, aber.
Ja, so im Online-Diskurs zum Beispiel würde ich das nicht machen, aber mir jetzt persönlich erzählen will, dass es Menschen zweiter Klasse gibt oder sowas, dann sage ich, hast du den Schuss nicht gehört? Also solche Sachen. Ne?
Ja, wobei es vielleicht, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ja, wahrscheinlich. Aber ich meine, wie alles im Leben oder im Dharma ist es eigentlich, ist die Absicht wichtig, ne? Warum macht man das jetzt? Warum sagt man demjenigen jetzt, warum, dass er den Schuss nicht gehört hat oder so? Weil man ihm helfen will oder weil man gerade die Geduld verloren hat?
Vielleicht ist es da einfach Wut.
oder Wut.
Ja, genau. Oder mein Selbstbild, dass ich das halt nicht so stehen lassen kann. Ne? Es ist vielleicht auch, man kann auch sagen, es ist vielleicht auch ein Akt der Güte, dass man den Leuten halt einfach zeigt, dass sie da völlig daneben liegen, ja, also ihnen auch mal Gegenrede leistet, weil ich glaube, dass gerade Erwachsenen passiert das relativ selten und dann kommt man so in so Positionen, wo man dann auch sagt, ah, heute darf ich ja gar nichts mehr sagen, ne, und er denkt, du darfst alles sagen, du musst nur damit rechnen, dass du Gegenwind kriegst,
ja,
und damit musst du umgehen können. Und das ist das. Aber Buddhismus.
Ja, Buddhismus, genau, das ist das. Wir sind alle am Üben, ja.
Genau, es gibt auch diese Begebenheit mit dem Mönch Sati heißt er, der dann gesagt hat, dass das Bewusstsein würde ins nächste Leben übergehen. Und da haben dann die Mönche gesagt, ja, das ist doch Quatsch, das hat der Buddha nie gesagt. Was ist denn los mit dir? Und dann versuchen sie den alle so hinzukriegen und sagen, der häuft so negative Verdienste an, wenn er das macht, also so negatives Karma sozusagen, wenn er die ganze Zeit diesem Irrglauben unterliegt. Und dann gehen sie halt zu Buddha und sagen, du, der, pass auf, der Sati verbreitet da irgendwie Bullshit. Und Buddha lässt ihn rufen und dann redet er mit dem Sati so ein bisschen und dann sagt er zum Sati auch, du Tor, ja. Also der geht ihn dann auch so ein bisschen härter an, ne. Also das ist vielleicht auch so drin, ne? Also ich bin jetzt kein Buddha, also jetzt noch nicht, aber vielleicht irgendwann. Und vielleicht ist es manchmal auch einfach eine Medizin, die man manchen Leuten schlucken lassen muss, weil sie es halt anders nicht begreifen.
Ja, deswegen meinte ich eben, man kann das nicht durch die Handlung sozusagen drauf schließen, ob es jetzt hilfreich ist oder nicht.
Ja.
Man kann eher darauf schließen, warum hat man das jetzt oder was war die Absicht dahinter? Warum hat man das getan? Wollte man dem anderen wirklich helfen? Oder war es halt Wut oder Ungeduld oder sowas, ne? Das macht den Unterschied für mich jetzt. Ne? Das ist, die Absicht ist wichtiger als das, was man tut. Wenn jetzt auch viele sagen, oh je, oh je, aber ich finde das tatsächlich so. Genau. Und weil wenn man die Absicht erstmal kultiviert, dann kann man an seinen Handlungen üben. Aber ja. Und dann ist es halt, genau, manchmal ist es halt wichtig, dass man mal jemanden packt und ein bisschen schüttelt, damit er mal zu Bewusstsein kommt. Ja, das kann gut sein.
Dass er auch eine Erschütterung erlebt, ne? Dann muss man aber auch damit rechnen, dass man von der Person dann vielleicht dann nicht mehr so gemocht wird danach, ja? Weil du hast ihr ja mehr oder weniger wehgetan. Und vielleicht nach 2-3 Jahren später oder so kommt sie vielleicht drauf, okay, das war vielleicht gar nicht so geil, was ich da gerade gemacht habe.
Ja.
Aber auch damit umgehen zu können, dass man im Ansehen von anderen Leuten einfach unten durch ist.
Ja. Oder man ist ein gutes Vorbild und das erlebe ich gerade. Und dann die Leute anfangen zu hören, weil sie halt merken oder wissen wollen, wieso wirst du nicht so wütend oder warum regst du dich nicht so auf oder so. Und das erstmal nicht glauben. Das war lange Zeit der Fall, dass die Leute gedacht haben, so, ich fresse das alles in mich rein, irgendwann explodiere ich wie eine Atombombe oder sowas. Genau. Und dann jetzt, das war aber schon lang genug, dass ich nicht explodiert bin, dass sie mir dann langsam glauben, okay, vielleicht ist es doch so, dass man so leben kann, ohne dass man die ganze Zeit irgendwie wütend ist.
Ja, das glauben aber viele Menschen nicht. Also die glauben ja nur, es gäbe nur zwei Möglichkeiten. Entweder man frisst es in sich rein oder man lebt es direkt aus. Dass es auch noch die dritte Möglichkeit gibt, dass man es, also die, bei mir wäre es dann die vierte Möglichkeit. Eine wäre es, man reagiert einfach nicht mehr so. Und bei mir wäre es halt dann so, man lässt es verstreichen. Also man lässt sich nicht mitreißen davon. Man ist es zwar da, aber man lässt es halt zu und trägt es aber nicht nach außen. Also und dann verpufft es auch irgendwann. Dann ist es ausgefühlt sozusagen.
Das ist, glaube ich, auch auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass man das aber vielleicht sogar bewusst macht. Das wäre vielleicht noch besser sozusagen, dass man dieses Ausfühlen dann auch gleich mit einer Achtsamkeit irgendwie verbindet oder so.
Ja, klar. Also das ist Teil meiner Praxis tatsächlich. Also dass ich aktiv sogar in so negative Geisteszustände gehe und dann mein Denken abschalte und das dann durchfühle, bis es weg ist. Und dann gehe ich wieder in diese Erinnerung rein oder in diesen Geisteszustand und schaue, wie viel ist noch da und fühle das wieder aus. Und so macht man halt nach und nach immer das weiter, so eine Gleichmutsübung sozusagen. Ja. Aber da bin ich noch lange nicht am Ende angelangt. Das taucht immer wieder in der Vergangenheit immer irgendwie was auf, wo man sagt, oh, da hat's aber gehakt. Ja. Da musst du noch mal ran. Ja.
Ich merke, wir könnten noch viel länger weiterreden, aber wir haben jetzt fast die Stunde voll.
Tatsächlich. Na dann.
Ja. Bisschen aufgeregt bin ich immer noch.
Okay.
Aber ich bin auch ein bisschen schwitzt. Aber das
mache ich dich so nervös.
Wir haben es geschafft. Ich hoffe, dass hat man nicht allzu sehr gemerkt, aber genau.
Nein.
Das ist auch eine Übung, der ganze, ja. Ganze Geschichte hier, wie man alles als Übung machen kann.
Ich meine, wir kennen uns zwar schon länger, aber auch nicht so gut. Du weißt ja nicht, wie viel Quatsch der dann wirklich erzählt.
Ja, genau.
Wenn auf einmal das Tor offen ist. Ja,
ja genau. Aber ich bin der, der das schneiden kann. Ha.
Ja, stimmt, ja.
Genau. Ja, ich danke dir auf jeden Fall. War ein cooles Gespräch. Ein bisschen sind wir hin und her gesprungen, aber.
Ja, ich danke dir sehr herzlich für die Einladung. Ja.
Gerne. Ja, und ja, fantastisch.
Wenn das so ein bisschen Eigenwerbung erlaubt ist, vielleicht hast du meine Social Media Kanäle dann vielleicht noch unten in die Beschreibung dieses Podcasts packen. Das wäre ganz nett.
Ja. Du kannst mir die nochmal schicken, dass ich die alle
habe. Mach ich.
So ein paar habe ich, aber ich glaube nicht alle. Genau, super. Und ja, genau, Florian, vielen Dank. Wir sehen uns bald wieder.
Alexander, ich habe zu danken. Es war mir eine große Freude. Gerne wieder. Wenn du mal eine Lücke hast oder sowas.
Ja, stimmt. Genau, aber ja, ich muss jetzt mal sehen. Genau, Vorausschau für die Zuhörer oder so. Ich bin im Gespräch mit der DBU und mit, ja, eigentlich erstmal nur DBU. Und da gab es schon ein bisschen positive Resonanz. Das heißt, es könnte sein, dass hier bald ein paar vielleicht auch mal Buddhisten sind, die man so kennt. Genau, erstmal nicht. Ich soll erstmal mit unbekannten Leuten üben, haben die mir gesagt, das habe ich jetzt
herzlichen
mit Florian
Dank,
gemacht.
Ja.
Das ist ja genau. Florian wird jetzt berühmt, dann ist das auch wieder nicht wahr, aber genau, und es geht auf jeden Fall weiter. Ich muss da so ein bisschen aus, dass da die Leute mir wohlgesonnen sind. Ja, vielen Dank und ciao.
Tschüss.